Also, hallo erstmal, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin bei Pengotronics Kernentwickler eigentlich und ich habe mir irgendwann im letzten Sommer halt, weil ich begeistert war, dieses Ding gekauft und so hat dann eins zum anderen geführt. Thema des Vortrags ist, die Oculus Rift mit freier Software zu betreiben, wenn es denn möglich ist oder soweit es denn jetzt schon möglich ist. Und ich will erstmal auf die Hardware eingehen kurz, dann meine Motivation umreißen, warum ich mich denn mit dem ganzen Thema jetzt beschäftige, auf diese Weise, wie ich mich damit beschäftige, beschreiben, wie die Positionsbestimmung von dieser Brille jetzt speziell funktioniert. Wenn jemand anderen Fragen zu irgendwelcher anderen Hardware hat, die irgendwo angekündigt ist, soweit ich da schon Informationen habe, versuche ich die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und dann kurz die Projekte, die mir bekannt sind, vorstellen, die versuchen, diese Brille und wenn dann irgendwann andere rauskommen, vielleicht auch noch andere, mit freier Software zu betreiben. Erstmal allgemein, immer wenn man sich mit Virtual Reality beschäftigt, muss man im Moment noch dazu sagen, dass es eine hohe, relativ hohe technische Herausforderung ist, überzeugende virtuelle Realität irgendwie darzustellen, weil einerseits, also man möchte ja ein Bild auf einem Display darstellen, was irgendwie direkt vor den Augen sitzt. Und das soll möglichst schnell immer in die Richtung gerendert werden, in die man gerade guckt. Man braucht also eine sehr genaue Positions- und Ausrichtungsbestimmung der Brille, die man da auf dem Kopf sitzen hat oder was auch immer das irgendwann mal wird. Wenn das irgendwie ungenau ist, also die Messsignale rauschig sind, dann hat man das Gefühl, die Welt wackelt hin und her. Wenn es irgendwie eine Todzone gibt, dann bewegt man immer erstmal den Kopf in eine Richtung und es kommt alles einen Moment lang mit, bevor es dann irgendwie wegruckt. Wenn die Zeitdauer zwischen der Messung der Position und dem Zeitpunkt, wo endlich die Grafikkarte fertig ist, das Bild gerendert zu haben, zu groß wird, dann wirkt das alles, als ob die Welt wie so ein Gummi hinter einem herzieht. Dann wird sehr vielen sehr schnell sehr schlecht. Nächstes Problem, was wir mit aktueller Display-Technologie noch haben, das wird jetzt mit den OLEDs immer besser, ist, dass es die Bilder, wenn sie auf dem Bildschirm angezeigt werden, immer eine Zeit lang an der gleichen Stelle leuchten. Und in dem Moment, wo man seinen Kopf bewegt, haben wir so einen Reflex in den Augen, dass die Augen sich automatisch in die entgegengesetzte Richtung bewegen, sodass man einen Punkt fokussieren kann, während man den Kopf bewegt. Und das führt dazu, wenn man so eine Brille auf hat, dass man mit den Augen immer, wenn man den Kopf bewegt, automatisch seitwärts hin und her fährt. Und wenn die Displays eine Weile lang das gleiche Bild an einer Stelle anzeigen, dann wird alles in die Breite verzogen. Und das habe ich jetzt hier noch nicht aufgeschrieben, wenn die Grafikkarte zu langsam ist, also das gleiche Bild dann noch ein zweites Mal angezeigt wird, weil innerhalb der 16 Millisekunden oder was auch immer die Zielzeit ist, das Bild nicht fertig geworden ist, dann sieht man Doppelbilder, weil man den Kopf bewegt hat und man hat aber das Bild, was eigentlich dahin gehört, hier nochmal und dann sieht man immer gleich zwei. Also das ist sehr unangenehm. Und das nächste, aber das geht uns hier jetzt eigentlich nichts an, weil es hier um Software geht, ist Display-Auflösung und Optik. Das ist halt einfach eine Hardware-Sache. Im Moment sind die Auflösungen noch relativ gering dafür, dass man sich so ein Display direkt vor die Augen setzt. Und die Optiken sind, da es sich noch nicht um große Auflagen von Massenproduktion handelt, noch nicht optimiert darauf. Das sind meistens irgendwie irgendwo hergenommene Linsen, die halt funktionieren, so gut wie es möglich ist. Das wird sich wahrscheinlich auch noch etwas verbessern müssen. So, in der Ankündigung hatte ich irgendwo geschrieben, dass der Markt noch übersichtlich ist. Wenn man so in der Presse schaut, dann hat man erstmal nicht den Eindruck, aber das sind eigentlich fast alles Ankündigungen irgendwie nur. Und diejenigen, die schon auf dem Markt sind, sind zum Großteil so Sachen, wo man irgendwelche Handys reinstecken kann und die nicht messen können, wo sie eigentlich gerade genau sind. Und die sind schön, um sich Bildchen anzugucken, aber richtig Virtual Reality kann man da nicht machen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das Ding gekauft habe, im letzten August, glaube ich, habe ich das gekriegt, und das ist bis jetzt auch noch unverändert, war halt die einzige Möglichkeit, tatsächlich die Position mit nachzuverfolgen, die Oculus Rift, und deswegen habe ich sie hier. Also ich bin nicht hier, um Werbung für Oculus zu machen, sondern ich habe sie mir halt gekauft, weil es das Einzige war, was es gab. Und deswegen geht es jetzt um die. So, das Ding besteht aus einem handelsüblichen Handy-Display. Da ist ein Adapter dran, sodass man das an einen HDMI-Anschluss anschließen kann. Also ein OLED-Display, damit eben diese Bildleuchtzeit möglichst kurz wird. Zwei Linsen davor, dass man nah fokussieren kann. Einem Inertialsensor, das ist das, was inzwischen in jedem Handy drin ist. Hat man einen Beschleunigungssensor in drei Achsen, ein Drehwinkelmesser, ein Drehratensensor ist es, also ein Gyro. und Dreiachsen-Magnetfeldsensor für die Kalibrierung. Die sind über USB angeschlossen. Da ist ein kleiner Mikroprozessor drin, der mit dem Inertialsensor spricht und das alles aufbereitet und für den PC wie ein Human Interface Device aussieht. Also das gleiche Protokoll wie mit Tastaturen und Mäusen und allen möglichen anderen Geräten auch gesprochen wird. Und daneben sitzt dann, um die Position zu messen, eine kleine Infrarotkamera. Das ist das, was iFixit da in die Mitte auseinandergenommen haben. Das ist halt hier so eine kleine Webcam. Da ist ein silberner IR-Filter davor. Und die liefert halt ein Schwarz-Weiß-Bild in Nahinfrarot. So. Jetzt hat man da die Geräte auf dem Tisch und ist Linux-Benutzer und in der Werbung stand, das ist mit Linux zu benutzen. Und man freut sich, dass es relativ schnell ausgeliefert wird. Das war irgendwie am Anfang des Jahres, glaube ich, angekündigt irgendwann. Und dann haben die Leute, die früh bestellt hatten, im August ihre Geräte schon gekriegt. Und dann ging erstmal gar nichts, weil kein Windows da, was soll man machen? Also habe ich damit so ein bisschen rumgespielt, als es ging und mit Kollegen und Freunden irgendwo mal auf dem Windows-Rechner ein bisschen ausprobiert und das dann wieder in die Ecke gelegt erstmal. Und ab und zu mal die Foren beobachtet und geguckt, was so passiert. Das hat sich dann so eine Weile hingezogen und so Anfang, Mitte September sind die Leute langsam ungeduldig geworden. Warum es denn keinen Linux-Treiber gibt, bitteschön. Und da haben dann die ersten angefangen, Wireshark auszupacken und mal auf irgendwelchen Windows-Rechner auf die USB-Traces zu gucken. Und erste Leute haben sich in Foren gemeldet und gesagt, hey, wenn ich da irgendwo was reinschreibe, dann fängt plötzlich das Ding an zu leuchten und solche Sachen. Das hat dann halt eine Weile gedauert, bis Leute auf den Plan getreten sind, die haben das ein bisschen versucht zu koordinieren. Das war Aktivität im Wesentlichen auf dem Oculus-Forum selbst und auf so einem Subreddit bei Reddit. Da gibt es zum Thema Oculus auch irgendwie eins und da hat sich irgendwann jemand hingestellt und gesagt, kommt mal her, wir legen mal zusammen, was wir jetzt schon wissen. Und dann hat das irgendwie ein Wochenende gedauert und dann war eigentlich klar, wie alles funktioniert, mehr oder weniger. Und dann geht es jetzt nur noch darum, das richtig zu machen. Die ersten Leute haben angefangen, Implementierungen zu machen. Auch noch im Oktober gab es schon Software, die die Position von der Oculus bestimmen konnte. Aber alles nicht so integriert, dass man es einfach benutzen kann. Also es gibt zum Beispiel einen VR-Researcher, der hat so ein Virtual Reality-Projekt, wo Software für Caves und große Aufbauten für Virtual Reality normalerweise die Zielgruppe ist. Und der hat da halt schnell Oculus-Support in sein Programm eingefügt. Und dann gibt es irgendwo auf GitHub auch so einen, da ist ein Link ganz am Ende, so ein Zwischenstand, den man mal irgendwie ausprobieren kann, wenn man sich traut, aber so richtig einfach benutzbar ist, das war das noch nicht. Ende Oktober hat sich Oculus dann bequemt, die Linux-Version zu veröffentlichen, oder sie haben es geschafft, bis dahin den Linux-Support zu machen. Also das sind wahrscheinlich zum Großteil ursprünglich Windows-Programmierer gewesen und sie haben dann erst nach und nach irgendwie Leute dazu bekommen, insofern vielleicht haben sie es nicht früher geschafft. Und in dem Zustand existiert es bis heute. Also wenn man nichts gegen Closed Source hat und mit dem zufrieden ist, was da ist, kann man das im Prinzip auch schon benutzen. Man kann die Software starten, die Brille hin und her bewegen, die Position folgt der Brille. Es ist, wenn man eine Nvidia-Karte hat, alles gut und wenn nicht, dann kann es vielleicht funktionieren und vielleicht auch nicht. Ein Punkt meiner Motivation. Nächster Punkt der Motivation, das SDK von Oculus besteht aus zwei Teilen. Einer quelloffenen Bibliothek, die sich um dieses ganze Rendering kümmert. Und einem geschlossenen Teil, wo man nicht reingucken darf, der Oculus D-Daemon, der direkt mit der Hardware redet. Also der redet mit den USB-Devices, liest die Kamerabilder aus und berechnet daraus die Position und liest die Sensordaten aus der Brille und rechnet die Werte zusammen und gibt dann nachher einfach nur eine Orientierung aus und die zeitlichen Ableitungen davon. Und der quelloffene Teil kann dann das benutzen, um das 3D-Bild zu rendern. Und selbst bei dem quelloffenen Teil bin ich immer noch nicht zufrieden genug damit, das einfach so zu belassen. Da gibt es einmal das Problem der Hardware-Kompatibilität, also die Lizenz von Oculus sagt, das darf nur mit Geräten verwendet werden, die sie für gut befinden, im Moment de facto halt ihre eigenen. Das ist aus deren Sicht voll okay, aus meiner Sicht reicht mir es halt nicht. Und damit ist es nicht GPL-kompatibel, weil zusätzliche Einschränkungen zur Verwendung der Software sind halt nicht zugelassen und damit kann ich die quelloffene Bibliothek nicht benutzen, um GPL-Programme damit auszustatten und das möchte ich aber eigentlich machen. Beziehungsweise ich möchte GPL-Programme schreiben können, die Virtual Reality irgendwie machen. Da sind noch so ein paar andere Sachen, wie wenn man Programme schreibt, glaube ich, die gesundheitliche Auswirkungen haben können oder schlechte gesundheitliche Auswirkungen haben, dann verliert man automatisch die Lizenz, die man da bekommen hat, um diese Software zu benutzen. Also, ja. Kann man machen, muss man nicht haben. Und man ist natürlich abhängig von Oculus, dass die neue Softwareversion von diesem Binary liefern. Und es ist jetzt schon klar, dass sie offensichtlich kein Interesse daran haben, zum Beispiel 32-Bit-x86 zu unterstützen. Und wenn man das auf irgendwie einem Armboard laufen lassen möchte, dann ist man sowieso gleich allein im Regen. Das war eigentlich natürlich alles nur Entschuldigung. Eigentliche Motivation ist natürlich, wie funktioniert das eigentlich? Und das kann doch nicht so kompliziert sein, das kriegen wir auch irgendwie hin. Weil viel Software, die man dazu braucht, ist ja im Prinzip schon da. Also wenn man 3D-Grafik machen möchte, gibt es Mesa, OpenGL, eine bekannte API, die die auch alle benutzen. Und dann gibt es viele unterschiedliche Grafik-Engines darauf, die man benutzen kann, um da 3D-Grafik mitzumachen. Die funktionieren auch unter Linux, alles wunderbar. Für Bilderkennung, alles was mit der Kamera zu tun hat, gibt es OpenCV für Computer Vision. Da kann man prima die Kamerakalibrierung mitmachen oder nachvollziehen und die Projektionen, die nötig sind, um herauszufinden, wo sich die Brille gerade befindet in Relation zu der Kamera. Video for Linux ist das Framework unter Linux, um Bilder aus Webkameras rauszukriegen. Das benutzt man da. Und GStreamer habe ich jetzt aufgeschrieben, weil ich das benutzt habe, um die Videos aus einer Applikation in die nächste zu bekommen. Das ist, wenn man erstmal damit umgehen kann, sehr bequem, um es zu benutzen, um Videos irgendwo hin zu verteilen. Also man kann eine GStreamer-Pipeline aufbauen, die auf der einen Seite das Videobild reinkriegt, dann sitzt das Programm, was ich programmieren will, was aus den Videodaten und den Sensordaten diese Position berechnet und zu Debugging-Zwecken kann ich dann das Videobild auf der anderen Seite einfach wieder rausfallen lassen und in H264-Encoder reintun oder in eine Videodatei direkt speichern oder was ich möchte. Direkt auf dem Bildschirm ausgeben. So, und wenn die Entscheidung gefallen ist, dann muss man erstmal rausfinden, was man denn überhaupt genau machen muss. Also ich hatte ja eben schon gesagt, die gelangweilten Leute haben in den Foren angefangen, Details zusammenzutragen. Das Ding heißt DK2. Da gab es vorher schon ein erstes Developer-Kit von Oculus zu. Das war im Prinzip das Gleiche mit einem schlechteren Display und ohne die Positionsbestimmung. Und zudem gab es schon interessante Blogposts auf den Oculus-Blogs, die technische Details liefern. Wie die Sensoren auszulesen sind, wie sie die Daten filtern, solche Sachen. Da konnte man schon mal mit was anfangen. iFixit hatte ich schon eben das Bild, dankeschön. Die waren ganz praktisch, da musste ich das Ding nicht auseinandernehmen, um zu sehen, was drin ist. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und ja, dann gab es eben Reddit und diverse Benutzerblogs, die das alles nochmal schön zusammengefasst haben. Da habe ich dann jede Menge Links auch noch hinten am Schluss. Und ganz wichtig, Wireshark ist ein super Tool, wenn man irgendwie eine Hardware hat, die über USB angeschlossen ist oder sonst irgendwas, was Wireshark lesen kann. Dann hat man da prima Protokoll-Analyzer und das versteht auch schon Human Interface Devices. Man schließt also einfach nur, man organisiert sich einen Windows-Rechner als allererstes, wenn es noch keine Linux-Software gibt, installiert Wireshark und den USB-Capture, schließt das Gerät an und startet das Originalprogramm, spielt ein bisschen damit rum, macht das wieder aus und den Dump kann man da analysieren und man sieht genau, zu welchem Zeitpunkt welcher Befehl an die Brille an die Kamera gesendet wurde und was wieder zurückkommt. Und wenn man sich dann mit Video for Linux auskennt und weiß, was die Videodaten sind, dann findet man relativ schnell die Befehle, die an die Kamera gehen, die keine Videodaten sind. Und dann kann man eben auch sehr schnell herausfinden, an welcher Stelle man drehen und drücken muss, damit genau das passiert, was eben ja, in der Closed Source Binary von dem Hersteller auch passiert ist. Und zu der Rift DK2, ich glaube, das war am Anfang noch nicht so weit, das ist erst später gekommen, gibt es sehr gute Dokumentation. Die haben die Firmware von der ersten Brille komplett veröffentlicht und die Schematics und die Spezifikation für das USB-Protokoll. Und da sich das USB-Protokoll von der ersten zu der zweiten Brille gar nicht groß geändert hat, sondern nur erweitert wurde, war das schon mal sehr hilfreich zu verstehen, was man da eigentlich machen muss. So, das ist jetzt das Thema, wie funktioniert das eigentlich? Die Position der Brille wird eigentlich einfach dadurch bestimmt, dass die Kamera die Brille anschaut und aus den zweidimensionalen Daten, die sie aus dem Punktmuster kriegt von der Brille, dreidimensionale Daten zurückrechnet, weil sie weiß, wo die einzelnen LEDs an der Brille sind. Also die Brille, das ist hier so ein für Infrarotstrahlen durchsichtiger Plastikschirm. Da sind einfach kleine LEDs dahinter, die können wir auch gleich noch sehen. Die blinken so ein bisschen vor sich hin. Die Linse filmt das. Dann kann man nach dem Lochkameramodell eben diese Projektion von den 3D-Punkten, die man kennt an der Brille, auf den zweidimensionalen Sensor nachvollziehen und das mit unterschiedlichen Positionen ausprobieren und dann ja, die Daten abgleichen. Um diese zweidimensionalen Positionen von den Leuchtpunkten zu kriegen, schaut man sich einfach das Kamerabild an und macht sogenannte Blob-Erkennung darauf, also im Prinzip einfach nur die hellen Leuchtpunkte finden und deren Mittelpunkte feststellen. Und da man, um diese 2D- und 3D-Datenabgleich machen zu können, wissen muss, welcher Leuchtpunkt welcher LED entspricht, weil wenn man zum Beispiel zwei LEDs hat und zwei Leuchtpunkte sieht, weiß man nicht, ob das Objekt so rum oder so rum ist, müssen irgendwie diese Leuchtpunkte voneinander unterschieden werden können. Und da haben sich die Oculus-Leute was Cleveres einfallen lassen. Die haben der Kamera einen Auslösereingang gegeben. Also da ist so ein Kabel ist hier dran, das ist einfach nur so ein wie so ein Kopfhörerkabel. Das wird auf der anderen Seite in die Brille gesteckt. Und wenn die Brille dann loslegt, drückt die dauernd auf den Auslöser für die Kamera. Das heißt, wenn man die Kamera in den passenden Modus umgeschaltet hat, macht die erstmal überhaupt keine Bilder mehr. Und die Brille kann dann immer in dem Moment, wo sie ihre LEDs anmacht, ein neues Kamerabild auslösen. Und dann kann die Brille jede einzelne LED ansteuern und die immer hell und dunkel werden lassen. Und weil die LED der Kamera sagt, wann sie ein Bild machen soll, ist das exakt miteinander synchronisiert und man hat ein Blinkmuster in dem Kamerabild, was man dann benutzen kann, um die einzelnen LEDs zu identifizieren. Ja, da hatte ich eben schon vorgegriffen. Also die LED-Positionen in der Brille sind in einem dreidimensionalen Modell gespeichert. Das sind irgendwie 40 LEDs ungefähr. Nee, genau 40 sogar. Die sind an unterschiedlichen Stellen vorne unter dem Plastik in der Brille drin und die Positionen in Mikrometergenauigkeit haben sie in der Firma gemessen, in der Fabrik gemessen und dann in das EEPROM, was in der Brille drin ist, reingespeichert. Man kann also die Brille direkt fragen, wo die Positionen von den LEDs sind. Dann ja, das Schema, um diese 2D-3D-Korrespondenz zu machen, ist die Minimierung der Fehlerquadrate nach Marquardt-Lebenberg. Das ist im Prinzip der Algorithmus, den man immer benutzt, um lineare Regressionen von Kurven in Punktewolken zu machen. Also immer, wenn man irgendwie eine Kurve irgendwo reinfitten möchte, dann benutzt man meistens den Algorithmus. Das baut auf dem Gauss-Newton-Algorithmus, wo man eine Funktion hat und man möchte an der Stelle möchte man die Fehlerquadrate minimieren. Das heißt, wenn man, ich zeige erstmal meine Bildchen, vielleicht geht es dann besser. Also, das Lochkameramodell ist eine simple Projektion von 3D-Punkten auf 2D-Koordinaten. Ganz rechts, die x, y, z sind die 3D-Koordinaten, die da diese Brille jetzt hat. Dieses Drahtgittermodell habe ich reingemalt in die Punktdaten, die direkt aus der Brille ausgelesen sind. Und diese Pyramide da jetzt soll im Prinzip den Sichtbereich der Kamera darstellen. Die sitzen jetzt beide im Ursprung, der ist da, wo diese Punkte alle zusammenlaufen. Das ist also jetzt die Brille im Koordinatenursprung, die Kamera im Koordinatenursprung. Und das Bild stellt jetzt für jeden einzelnen Punkt den Vektor x, y, z dar. Dann wird auf den Punkt die Matrix links daneben angewendet. Das ist eine Rotationsmatrix, das sind die R's auf der linken Seite. Und danach eine Translation, das sind die T's auf der rechten Seite. Wenn man also die Matrix links mit dem Vektor rechts multipliziert, dann passiert in zwei Schritten das. Erst werden die Punktkoordinaten mit der Rotationsmatrix gedreht und dann werden sie mit dem Translationsvektor, wird der Translationsvektor drauf addiert und damit verschiebt sich der Ursprung eben von dem Modell in das Kamerabezugssystem. Und die Matrix, die jetzt links daneben steht, ist eine Projektionsmatrix. Da sind die Fs auf der Diagonalen die Brennweiten in Pixeln und die Cs werden auf den Vektor, der daraus rausgekommen ist, jeweils drauf addiert. Das ist der Mittelpunkt des Bildschirms, der Mittelpunkt des Sensors. Und wenn man das, also in dem Koordinatensystem ist die XY-Position 0 immer in der Mitte. In Z-Richtung geht die Sichtrichtung. Wenn man jetzt CX und CY drauf addiert hat, dann ist in der Mitte eben der Punkt CX, CY. Das ist üblicherweise die Hälfte von dem Bildsensor. Also wenn man 752 mal 480 hat, wie es da in dem Fall hier der Fall ist, hat man dann nachher den Punkt 376 und 240, wenn er exakt in der Mitte liegt. Und dann wird es projiziert auf die Ebene und dann hat man ein zweidimensionales Bild und diese Punkte da als 2D-Werte und die kann man jetzt genau vergleichen mit diesen Punkten, die man aus der Kamera gemessen hat. Und das Marquardt-Leeuwenberg-Verfahren benutzt jetzt diese Formel und die Ableitungen davon und macht das ganze Verfahren, also diese Projektion, immer wieder mit unterschiedlichen Werten, die Stück für Stück immer näher an den idealen Wert rangeführt werden, sodass man quasi diese Projektion immer näher an diese Punkte ranführt. Und ganz am Schluss, wenn der Fehler minimal ist, weiß man, dass man die Rotationsmatrix und den Translationsvektor gefunden hat, der eben der Ausrichtung der Brille relativ zu der Kamera entspricht. So, und das Ganze lässt sich in OpenCV zusammenfassen zu CV Solve PNP. Das ist ein Funktionsaufruf, da tut man diese ganzen Daten oben rein. Dann wartet man eine Weile und dann kommt unten die Rotationsmatrix und der Translationsvektor wieder raus. Das möchte man nachher vielleicht auch selber noch nachprogrammieren, um das irgendwie zu optimieren, weil man noch mehr Informationen hat, die man irgendwie damit reintun könnte, damit das Ergebnis schneller kommt, dass der Rechner nicht so viel rechnen muss. Aber jetzt für den ersten Schuss ist das erstmal super einfach gewesen. Kann man nicht anders sagen. Also das macht alles OpenCV für mich. Der nächste Punkt ist die Orientierungsbestimmung. Also aus dem Vergleich der Leuchtpunkte mit dem Kamerabild fällt schon eine Position und eine Orientierung raus. Aber das Kamerabild die Kamera ist über USB angeschlossen, das ist USB 2 und damit auf USB 2 Datenraten beschränkt. Und das Größte, was sie da durchgekriegt haben, sind 60 Bilder pro Sekunde. Das heißt, in dem Moment, wo der Computer ein komplettes Bild empfangen hat, sind über 16 Millisekunden vergangen, seitdem auf der Kamera auf den Auflöser gedrückt wurde. Damit ist das schon mal alt. Das ist schlecht für Virtual Reality, das hatten wir vorhin. Das nächste ist, das ist ein bisschen mit Rauschen behaftet noch. Es ist immer genauer, wenn man noch eine zweite Meinung einholen kann. Und die Orientierungsbestimmung, die man jetzt hier so auf Telefonen üblicherweise hat, um irgendwie Fotos 4 anzugucken oder solche Sachen, genau das Gleiche machen die da auch. Also man hat da drin einen Beschleunigungsmesser, der erstmal im Wesentlichen benutzt wird, um den Gravitationsvektor zu finden. Wenn man das Ding stillhält, dann zeigt der Beschleunigungsvektor, der aus diesen drei Beschleunigungssensoren in X, Y und Z-Richtung kommt, ja immer nach unten mit 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Das Signal ist verrauscht. Das heißt, üblicherweise muss man das erstmal richtig stark filtern, bevor man das irgendwie benutzen kann. Und dann macht man auch noch, soweit es geht, irgendwie clevere Sachen. Wie man guckt, ist das vom Betrag her ungefähr 9,81, dann nimmt man an, dass es in Ruhe ist. Oder weiß man aus dem Kamerabild, dass die Brille gerade in Ruhe ist, dann kann man den Gravitationsvektor benutzen. Oder ist der Betrag von dem Vektor sehr viel größer oder sehr viel kleiner, dann weiß man, es ist vielleicht gerade im freien Fall oder wird nach links bewegt oder irgendwas. Dann benutzt man den Gravitationsvektor lieber nicht. Und der Winkelratensensor, der misst die Drehgeschwindigkeit der Brille, auch um die X-Achse, um die Y-Achse und um die Z-Achse. Der Messvorgang für diese Sensoren geschieht selber schon durch eine Integration. Da ist, also bei den Beschleunigungsmessern hat man so mikromechanische Elemente, die sich bewegen, wenn eine Beschleunigung in eine Richtung ausgewirkt wird. Und damit lenken die aus. Bei den Winkelratensensoren vibrieren die mit einer festen Frequenz. Und man kriegt eben dadurch, dass man eine Drehung einleitet, durch einen Coriolis-Effekt eine Auslenkung in eine andere Richtung. Und das Signal wird aber auch wird schon integriert und deswegen ist das nicht so rauschig, was danach herauskommt. Hat aber den Nachteil, dass es mit einem Drift versehen ist üblicherweise. Die sind wieder in der Fabrik schon kalibriert, sodass dieser Drift möglichst gering ist. Das heißt, wenn man einfach nur die Rohdaten, die da rauskommen, nimmt und immer aufintegriert, also aus den Winkelgeschwindigkeiten, die den wirklichen Winkel berechnet, man schon relativ ruhig aussehende Werte kriegt, bloß es driftet halt langsam irgendwie irgendwo hin. Man muss also, wenn man die tatsächliche Richtung bestimmen will, irgendwie für kurze Änderungen diesen Winkelratensensor heranziehen und muss das Signal immer wieder korrigieren auf das, was einem der Beschleunigungsmesser sagt, was der Gravitationsvektor ist und was einem die Kamera sagt, was die Ausrichtung ist der Brille. Und dann gibt es da drin noch, also für Nick- und Rollwinkel kann man den Gravitationsvektor benutzen. Um die Richtung zu bestimmen, geht es natürlich nicht, weil egal, ob ich in die Richtung oder in die Richtung gucke, die Gravitation interessiert es überhaupt nicht. Aber die Kamera kann man natürlich benutzen, um den Richtungsvektor der Brille zu vergleichen mit dem, den die Kamera sieht. Und man kann auch den Magnetfeldsensor benutzen, um anhand des Erdmagnetfelds und des Magnetfelds der Elektrogeräte, die drumherum sind, die Richtung irgendwie zu kalibrieren. Also damit habe ich mich noch nicht näher beschäftigt. Das geht irgendwie, das kann man sich mal angucken bei Gelegenheit, aber in erster Näherung würde man das erstmal nicht machen. So, und dann wollte ich zeigen, was ich bis jetzt schon kann. Jetzt muss ich erstmal einstecken, was ich hier habe. Den brauche ich nicht. Also, erstmal ist das eine Infrarotkamera. Die sieht die Brille infrarot und die Brille leuchtet. Da sind die ganzen LEDs in der Brille. Und der Grund, dass die jetzt blinken, ist, dass es nicht synchronisiert ist erstmal. Also die Brille blitzt mit ungefähr 60 mal die Sekunde immer die LEDs kurz auf. Die Kamera macht 60 mal die Sekunde ein Bild. Und da die Quarze, die da drin sitzen und diese Frequenzen vorgeben, nicht exakt sind, driftet das halt nebeneinander her. Und immer so eine Sekunde lang oder sowas überschneidet sich das mehr oder weniger und dann driftet es wieder auseinander und die blinkt immer, wenn die Kamera gerade kein Bild macht. Und deswegen synchronisiert man das jetzt. Und gleichzeitig kann man jetzt noch das Schwarzlevel hochschalten und den Gain ganz runterdrehen, weil wenn es synchronisiert ist und die LEDs immer dann leuchten, wenn die Kamera ein Foto macht, dann kann man dadurch einfach das ganze Umgebungslicht rausfiltern und man sieht halt nur noch die LEDs, die hell genug sind. So, und dann hatte ich hier noch irgendwo eine Taste. Genau. Also ich kann, das ist immer noch ein Live-Bild, das Blinken ausmachen oder wieder anmachen. Jetzt sieht man wieder, dass die da vor sich hin flickern. Und dieses Muster, in dem die hell oder dunkel werden, das ist ein 10-Bit-Muster, also alle 10 Frames wiederholt sich das, identifiziert jede LED eindeutig. So. Das Erste, was man jetzt damit machen muss, ist es zu entzerren, weil das ist eine Weitwinkellinse und alles, was gerade ist und im Randbereich der Linse irgendwie sich bewegt, wird plötzlich krumm. Und man möchte ja nicht, wenn man sich gerade hoch bewegt, dass man so einen Bogen macht. Also das ist der erste Schritt. Und nachdem die Korrekturdaten, die ich dazu verwendet habe, ich weiß nicht genau, ob ich sie richtig benutzt habe. Ich hoffe, ansonsten habe ich auch eine Kalibration selber nochmal gemacht, auch wieder mit OpenCV. Die kommt aus der Kamera. Also da ist auch ein EEP-ROM drin und da kann man die Werte einfach rauslesen, wenn man weiß, an welcher Stelle sie sind. Und dann benutzt man die direkt und schiebt die in OpenCV rein und bekommt das raus. Der nächste Schritt ist jetzt, mit einem kleinen Programm auf dem Kamerabild die Blobs zu finden. Eigentlich wollte ich das andersrum machen, also erstmal so. Nee, gar nicht. Ah, schade, jetzt habe ich schon angefangen. Also die roten Punkte sind die, wo er einen Leuchtpunkt gefunden hat. Und in dem Moment, wo er anhand des Blinkmusters erkannt hat, welcher Leuchtpunkt das ist, malt er den grün. Das heißt, er wartet immer 10 Frames und nach 10 Frames ist er sich sicher, dass er an der Stelle jetzt die LED Nummer 23 oder was auch immer gefunden hat. Und jetzt kann er die nachverfolgen. An der Stelle habe ich noch eine relativ simple Verfolgung der LEDs drin. Also diese Punkte werden jeder einzeln für sich verfolgt und keiner der Punkte weiß was über die anderen. Eigentlich kann man ja das 3D-Modell da wieder reinstecken und weiß quasi von Frame zu Frame, wo jeder Punkt ist. Das macht Oculus auch so und das werden wir auch in Zukunft so machen müssen, weil sonst passiert sowas. Wenn man sich schnell bewegt, verliert er das Modell und dann ist es relativ schnell wieder da. So, das ist jetzt alles noch in 2D und in dem Moment, wo man die Daten hat und das 3D-Modell hat, was in der Brille drin ist, kann man da das OpenCV draufjagen lassen und der berechnet daraus eine Rotation und einen Translationsvektor. Und die blauen Punkte, die jetzt oben drüber liegen, sind quasi das 3D-Modell, um diesen Translationsvektor und die Rotation transformiert und wieder da reingerendert. Jetzt also diesen Kram alles wegnehmen und schauen, wie gut es schon funktioniert. Und da sieht man, wenn ich es schnell bewege, verliert das. Wenn ich es rausnehme, verliert das. Und wenn ich es reintue, ist er irgendwie wieder da. Und alles, was da jetzt noch hinten dran ist, ist eben, um die Performance zu steigern. Also das benutzt im Moment noch von diesem kleinen PC hier einen Großteil der Rechenzeit. Das wäre eigentlich überhaupt nicht nötig, weil das Marquardt-Leibniz-Verfahren ist ja iterativ. Wenn man also als ersten Testwert schon einen Wert sehr nah dem Minimum, dem Optimum reinsteckt, konvergiert es sehr schnell. Da muss man also nur wenige Iterationen machen. Man kann also, wenn man das letzte Kamerabild kennt, und seit dem letzten Kamerabild die Änderung der Richtung oder die Änderung der Bewegung von den anderen Sensoren zum Beispiel, das als Startwert für die nächste Runde wieder reintun und dann geht die CPU das sehr stark runter. Ist noch nicht implementiert, kommt aber demnächst. Das nächste ist, man sieht, dass das hier so ein bisschen hin und her wackelt. Ich weiß nicht, wenn man es schräg stellt, glaube ich, stabil. Aber immer wenn es irgendwie sehr viele LEDs in einer Ebene sind, dann wird es nicht mehr so ganz sicher und auch wenn es sehr weit weg ist. Ja, da verliert er manchmal die Kontrolle. Und das muss man natürlich fangen, erkennen können und in dem Zeitpunkt dann eben das optische Tracking nicht als Datenquelle benutzen, um seine Orientierung zu korrigieren. Was man jetzt noch machen kann, ist nee, kann man nicht machen. Also was ich eigentlich machen wollte, ist an der Stelle das Blink. Doch, das Blink ist aus. Ist nicht besser geworden. Schade. Also ich wollte eigentlich zeigen, dass wenn man das Blinken der LEDs ausschaltet, weil in dem Moment, wo man die Position kennt und von einem Kamerabild zum nächsten aus den anderen Sensoren weiß, wie sich das Ding bewegt hat, kann man ja das benutzen, um die Punkte wiederzufinden. Also man muss nicht in jedem Bild wirklich jeden Punkt wieder neu um seine Position fragen. Allerdings hätte ich es eigentlich gerne in einer Position gehabt, wo man sieht, dass dann das Signal ruhiger wird, aber es tappelt immer noch so ein bisschen rum. Also da gibt es noch sehr viel zu optimieren. So. Und das war's auch schon, weil das ist der Teil, mit dem ich mich beschäftigt habe, im Wesentlichen. Das ist das Projekt da unten, Overt habe ich das genannt. Es tut mir leid, aber Google macht da im deutschen Netz ganz hilfreich das E wieder rein und Overt ist offensichtlich auch eine Bezeichnung für Reizwäsche. Das heißt, wenn man das googelt, kriegt man immer Bilder. Im englischen Google passiert es nicht. Dann gibt es das Projekt OpenHMD. Da haben sich ein paar Leute schon zu Zeiten der Rift DK1 hingesetzt und eben diese Orientierungsbestimmung über die Sensoren gemacht, weil die ja noch keine Kamera hatte. Und sich dementsprechend mit der Grafikseite beschäftigt. Die können also auch schon diese typischen linsenverzerrten Bilder rendern. Und die arbeiten jetzt gerade daran, also ich glaube vorgestern irgendwie Mitte der Woche oder so hat der erste einen Commit gemacht, wo Shader für die DK2 auch drin sind. Also dass man, die haben unterschiedlichen Bildschirm und unterschiedliche Auflösungen. Das heißt, man konnte den alten Code nicht einfach auf der Brille benutzen. Arbeiten aber daran, dass das jetzt auch integriert wird. Und da ist der Plan, das OpenHMD auf der Rückseite so umzubauen, dass das das gleiche Interface benutzt wie der proprietäre Code, um mit diesem Oculus D zu reden. Und dass dann vielleicht, also entweder das Tracking aus dem Ouvert in OpenHMD integriert wird oder das Ouvert-Programm das gleiche Interface bekommt wie der proprietäre Code, sodass man zum Beispiel auch Unreal mit dem Programm zusammen benutzen kann oder irgendwie sowas. Ist so der nächste Plan. Und das VR-UI, VR-Toolkit ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe, wo im Oktober der Researcher schon in sein Toolkit die Unterstützung für Oculus Rift eingebaut hat. Da gibt es allerdings auch noch keinen Release und auf GitHub nur einen Dump des aktuellen Zustands. Das ist aber bei meinem Ouvert auch nicht anders. Also das ist alles noch im Fluss. Wer das ausprobieren möchte, so ein Gerät hat, ist willkommen, mir Anreize und Problemberichte mitzuteilen. Ansonsten würde ich hoffen, dass diejenigen, die irgendwann, wenn dann Ende des Jahres oder vielleicht nächstes Jahr die Massenmarktbrillen aufschlagen, sich an den Talk erinnern und vielleicht nochmal nachschauen, wie weit wir bis dahin sind und vielleicht dann nochmal ausprobiert. Ob es bis dahin schon gut zu verwenden ist. So. Also was gemacht werden muss, ist jetzt die Filter zu verbessern, die Sensordaten aus dem Inertialsensor richtig mit den Kamerabildern zu integrieren, die Korrektur der Inertialdaten durch das Kamerabild muss mit einer Rückkopplung versehen werden, weil ja das Kamerabild immer älter ist als die aktuellen Sensordaten. Das heißt, man muss immer die Sensordaten aufintegrieren, wie sie kommen. Die Sensoren, das habe ich ganz am Anfang vergessen zu sagen, ist vielleicht ganz wichtig, die lesen mit einem Kilohertz aus. Das heißt, man hat jede Millisekunde einen aktuellen Messwert. Und die Brille hat eine Wiederholfrequenz von 75 und die nächsten Brillen werden irgendwie wahrscheinlich im Bereich oberhalb von 90 Hertz haben. Das heißt, man hat irgendwie alle 10, 11, 12, 13 Millisekunden ein neues Bild und möchte nicht immer 17 Millisekunden warten, bis ein neues Bild aus der Kamera rauskommt, um die Position von vor 17 Millisekunden zu bekommen. Insofern muss also der Sensor, der mit einem Kilohertz die Daten liefert, immer als die Hauptreferenz genommen werden. Immer wenn nach 16 Millisekunden ein neues Kamerabild kommt, weiß man, dass der Wert vor 16 Millisekunden um einen gewissen Betrag falsch war. Wie viel das ist, muss man dann zu dem Zeitpunkt sehen und das fortpflanzen nach vorne und dann da vorne den Fehler korrigieren. Und dann integriert man wieder 16 Stufen und dann kommt ein neues Kamerabild, dann korrigiert man wieder den Fehler und propagiert das nach vorne. Solche Sachen müssen dann gemacht werden. Wie ich eben schon gesagt habe, wichtig ist, damit die Leute es überhaupt benutzen können, die Positionsausgabe über Shared Memory, weil wenn ich mein eigenes Testprogramm darauf laufen lassen kann, ist ja schön und gut, aber besser wäre es, wenn man halt auch irgendwie Spiele damit laufen lassen könnte. Und wo Oculus ganz groß Werbung mitgemacht hat, was interessant wäre, aber das ist dann ein Teil für die Grafikausgabe, ist sowas wie Asynchronous Time Warp, nennen sie das. Das ist genau der Fall, wo die Grafikkarte zu langsam ist, zu irgendeinem Zeitpunkt, um die Bilder schnell genug zu rendern, benutzen sie das alte Bild nochmal, verzerren es aber. Das heißt, die rendern immer in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird das 3D-Bild gemacht und dann gibt es ja einen Schritt, wo das 3D-Bild in dieses verzerrte Linsenformat umgerendert werden muss. Und in dem Schritt kann man nicht einfach nur das Bild nehmen und es verzerren, sondern man kann auch das Bild nehmen, es verzerren und verschieben, je nachdem, in welcher Zeile man gerade ist, also je nachdem, wie man den Kopf gerade bewegt. Oder eben auch weiter oder nicht so weit verschieben, je nachdem, wie weit man den Kopf bewegt hat seit dem letzten Bild. Und das hat dann den Effekt, dass man, wenn man den Kopf dreht und an der gleichen Stelle bleibt, man es nur sehr schwer merkt, dass da irgendwie rumgeschummelt wurde. In dem Moment, wo man den Kopf verschiebt, sieht man das, weil es den Parallaxeneffekt nicht gibt. Also normalerweise, wenn man den Kopf verschiebt, können ja Objekte andere Objekte verdecken oder die Verdeckung kann aufhören. Das funktioniert damit nicht. Sie verzerren das Bild nur in die Richtung. Aber es ist trotzdem sehr hilfreich für den Fall, dass man nur den Kopf dreht. Und das hat dann den Effekt, dass wenn man den Kopf bewegt und die Framerate von dem Renderer nur halb so groß ist wie die von der Brille, dass zwar diese Bewegung so ein bisschen ruckelt, Das wirkt aber wie wenn ein Computerspiel ruckelt. Während wenn man den Kopf dreht und es ruckelt ein bisschen, das vermeiden sie damit, dann verliert man die Orientierung und muss die Brille absetzen bald. So. Und ja, damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass ich noch keine tolle 3D-Grafik hatte, aber das kommt dann vielleicht nächstes Mal.
Okay, ganz kurz. Danke im Übrigen, fand es sehr informationsreich. Fragen, haben wir jetzt gut Zeit? Ich würde gerne das Mikrofon rumgeben, damit wir das dann auch irgendwie auf der Aufzeichnung haben. Ja, oder gibt ihr das immer ein bisschen selber weiter, würde ich sagen. Wird davon anfangen.
Inwiefern zeigt denn Oculus Bestrebungen, mehr sich der Open-Source-Gemeinde zu öffnen? Wollen ihre Strategie so behalten wie bisher? Oder sind die jetzt ein bisschen angetan schon von deiner Arbeit und denken, das sollte man unterstützen?
Die wissen von meiner Arbeit nichts. Also, Anfang Oktober ist da diesen Wust von Forenposts und hin und her gab, hat sich so ein Öffentlichkeitsmitarbeiter, der da in dem Forum immer rumschreibt, so geäußert, dass, da gab es dieses Linux-SDK noch nicht, dass wir ruhig machen sollten, kein Problem. Er würde glauben, dass Oculus schneller als wir das Linux-SDK zur Verfügung stellen könnte. Und das ist ja dann auch so gewesen. Ich denke mal, das interessiert ihn nicht.
Noch eine andere kleine Frage. Inwiefern kannst du die Arbeit mit dieser Oculus Rift Brille mit deiner Arbeit bei Pangotronics verbinden? Oder ist das nur ein Freizeitprojekt, was du jetzt gerade vorgestellt hast?
Das ist ein reines Freizeitprojekt. Das kann ich insofern verwenden, als dass ich sie einmal mitgebracht habe und alle haben sich sehr gefreut.
So, noch jemand? Gut, ich habe eine Frage, wenn sonst niemand will. Das klang jetzt so, als wäre das DK1 DevKit irgendwie besser dokumentiert als die 2.
Das
liegt
das richtig.
Irgendwie mit dem Kauf von Facebook zusammen?
Sagen wir es mal so.
Ich weiß es nicht, wie es zeitlich abgelaufen ist.
Die Zeit passt.
Ja.
Es gehen Gerüchte, dass das in der Tat so ist. Es gehen auch Gerüchte, dass dieses Valve-Projekt jetzt irgendwie was damit zu tun hat. Aber ich weiß nichts davon. Also am Anfang gab es ja wohl irgendwie Zusammenarbeit zwischen Oculus und Valve. Und sie haben ja auch irgendwie relativ schnell... Also Steam hat irgendwie VR-Unterstützung relativ früh gekriegt für Oculus Rift speziell. Und sie haben irgendwie Half-Life und Portal oder irgendwie sowas da drauf gehabt. Und es gehen so Presseberichte, man weiß ja immer nicht, wie man denen trauen kann, dass diese Zusammenarbeit zu dem Zeitpunkt, wo die Facebook-Übernahme öffentlich wurde, deutlich zurückgegangen ist und die halt mehr und mehr mit Informationen zurückgehalten haben sollen. Aber ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht.
Also im Interesse, Philipp, das war total spannend, der Vortrag. Aber was ist jetzt eigentlich, sagen wir erstmal, würde mich interessieren, was siehst du als wesentliches Szenario für so eine Brille, also was man wirklich dann vielleicht langfristig als Anwendung hat, außer dem Interesse, das ist mir schon klar. Das, bei mir ist ähnlich, ich habe zum Beispiel auch so ein Interesse, aber dann denke ich mir, was machst du jetzt eigentlich wirklich damit und es ist total spannend, dass du das jetzt genau machst und vielleicht kannst du mal irgendwie ein bisschen was erzählen, was dann vielleicht rauskommen soll oder was zum Beispiel für mich oder für, keine Ahnung, spannend sein könnte, die mal zu benutzen oder irgendwie... in dem Rahmen, wo du da so Grundlagen praktisch da erforscht von dem Ding?
Also ich hatte ja irgendwie in der Ankündigung auch diese Frage Hype oder Benutzerinterface der Zukunft. Hype gibt es im Moment auf jeden Fall. Was ich mir erhoffe von dem Hype ist, dass ganz viele Leute sich solche Brillen kaufen und nicht total frustriert sind, dass sie noch nicht ganz so toll sind. Und dass sich dann so eine Entwicklungsschleife, so eine selbstverstärkende, wie das mit den Handys in den letzten paar Jahren entwickelt. Ich habe keine Ahnung, wie wahrscheinlich das ist, aber also die Panel-Hersteller warten quasi auf den Grund, dafür höhere Auflösungen machen zu können. Die Grafikkartenhersteller reiben sich jetzt schon die Hände öffentlich, dass Virtual Reality sehr viel Rechenleistung braucht. Das könnte so ein sich verstärkender Effekt werden, wenn die da zur Weihnachtszeit irgendwie großartig erstmal mit Spielen anfangen und so großen, schweren Brillen, die man nicht lange aufhaben kann, ohne dass einem die Nase wehtut. Dass die dann sukzessive kleiner und leichter werden in den nächsten Generationen, vielleicht die Gamer eine Weile lang das finanzieren und sich das dann zu irgendwie so einem Standard-Display entwickelt oder mit Augmented Reality irgendwie verbindet oder so. Also was ich gerne langfristig hätte, wäre riesengroße Bildschirme loszuwerden. Weil ich kaufe mir lieber alle paar Jahre so ein Ding als... Beantwortet das die Frage?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
So, noch eine Frage?
Ja. Das noch ein paar Schritte.
Hallo. Kurz vielleicht zu der letzten Frage noch, wofür man das verwenden kann. Wir von der Technischen Universität in Freiberg, wir verwenden das zum Beispiel zur Datenanalyse. Also man kann ja so eine Cave haben, nur die ist halt immer ein bisschen unhandlich, die kann man schlecht mit irgendwo hintragen. Und wenn man sozusagen so eine Oculus hat, dann kann man damit tatsächlich genau die gleichen Daten irgendwie analysieren. Halbwegs intuitiv muss das heutzutage jetzt erst noch unter Windows machen. Leider. Aber ich sehe, da ist ja jetzt schon ein bisschen was getan worden. Was mich jetzt interessieren würde, ist dieses Tracking der Brille. Ja, das ist ja irgendwie mit dieser Kamera auch ein bisschen, örtlich eingeschränkt. Was man auch oft hat, sind solche Tracking-Systeme professioneller Art, also mit so Markern und Ähnlichem. Gibt es eventuell auch die Möglichkeit, dass man so quasi auf die Brille so Marker einfach raufklebt oder anbaut und dass sozusagen dieses Backend, was Sie ja jetzt in gewisser Weise auch öffentlich zur Verfügung stellen, im Prinzip auch für andere Systeme tauglich ist. Also dass man im Prinzip einfach so einen Marker auf die Brille klebt und vorhandene Tracking-Systeme im Prinzip dafür benutzt.
Also irgendwie kompatibel. Möglich ist das natürlich. Die Frage ist immer, wie viel Aufwand das ist und wer damit hilft. Im Moment ist dieses, also das, was ich selber gemacht habe, ist halt ein Programm, was unter Linux die Videodaten liest, daraus die 3D-Position berechnet und sie in einen Speicherbereich schreibt, damit eine andere Software die Position und die erste und zweite Ableitung in der Zeit benutzen können, um damit das Bild zu rendern. Da kann man grundsätzlich sowohl vorne als auch hinten alles Mögliche draufstecken. Also das muss nicht ein Videobild sein, das kann auch von irgendeinem Spezialgerät kommen. Ich stelle mir jetzt schon vor, dass es wahrscheinlich ohne Probleme möglich sein wird, dieses Valve-Ding da zu benutzen. Da werden irgendwie Daten rauskommen über USB, das wird man irgendwie analysieren können und das kann man genauso als Quelldaten benutzen und dann nachher auf der anderen Seite wieder alle möglichen Sachen sprechen, die zum Beispiel mit Steam reden, sodass Steam 3D machen kann oder mit dem, was Oculus da macht oder eben auch mit Open-Source-Software hoffentlich.
Gegebenenfalls könnte man das auch verwenden, um sozusagen andere Systeme zu verifizieren. Also dass man sozusagen diese selber gebaute Tracking mit der Kamera nimmt und ein richtiges, sag ich jetzt mal, fest installiertes Tracking-System, um einfach zu prüfen, war das, was ich ausgerechnet habe, korrekt.
Also bis zum gewissen sehr groben Grad habe ich das auch schon gemacht. Ich kann auf der Eingangsseite nicht nur das Kamerabild reintun, sondern halt ein aufgenommenes Kamerabild. Und da habe ich das aufgenommene Kamerabild natürlich dann über mehrere Iterationen, Algorithmusänderungen und sowas hinweg vergleichen und damit eben verifizieren, wie gut die Konvergenz von dem Algorithmus ist oder wie hoch das Rauschen wird, wenn ich irgendwas anderes mache.
Okay, gut, danke.
Ja, erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Was mir aufgefallen ist, du hast gar kein Wort über OpenTrack oder solche Dinge erwähnt, darüber verloren. Das ist ja Software, die auch Open Source ist und auch auf Basis von IR-LEDs Positionen eines Kopfes bestimmen kann. Die haben auch eine Menge Erfahrung mit den Filtern und was da alles dahinter liegt. Vielleicht kann man davon profitieren und da ein bisschen was lernen. Habt ihr da irgendwie?
Einfach, weil ich es nicht auf dem Radar hatte. Also meine E-Mail-Adresse war am Anfang, wenn du, oder sag mir jetzt nochmal, was ist der Begriff?
Das heißt OpenTrack, das gibt es.
OpenTrack. Ist das das, was auf diesem, nee, Kinect kann es ja nicht sein, wenn es mit IR-LEDs war.
Es gibt ja dieses Track-IR, das ist eine kommerzielle Version, wo man sich LEDs an den Kopf kleben muss.
Ja.
Oder an die Mütze oder ans Headset oder wohin auch immer.
Ja, das hatte ich mitbekommen. Achso, und die haben Open Source für das gemacht.
Das gibt als Open Source Version mit einer Webcam. Und es gibt auch einen Ableger davon, das heißt FaceTrack No IR, die verzichten sogar auf die LEDs, die erkennen das Gesicht.
Okay, das ist interessant.
Und die haben auch einen Haufen Filter, die implizieren zum Beispiel, dass die Beschleunigung eines Kopfes grundsätzlich endlich ist. und über so einen Filter kann man natürlich solche Daten auch korrigieren, weil man, wenn man die Jetzt-Beschleunigung kennt, kann man ja im nächsten Frame implizieren, wo der Kopf maximal sein kann. Die Entfernung, die er zurücklegen kann innerhalb eines Frames, ist ja auch recht begrenzt.
Ja, das ist einerseits ein guter Tipp, andererseits weiß ich nicht, ob die Inertialmesssysteme haben.
Nein, nur optisch.
Weil das ändert die Situation ein bisschen. Durch das Inertialmesssystem hat man ja immer in sehr schnellen Abfolgen relativ genaue Daten noch über die Änderung der Position, sodass man das eigentlich als den Richtwert für die Änderung nehmen kann. Also ich muss schon sehr schnelle Bewegungen machen, damit das, die Integration über die letzten Millisekunden stark von dem Bild abweicht, was ich als nächstes kriege.
Ja, die haben das Problem, weil die Gesichtserkennung zum Beispiel bei dem Face-Track-No-EA, die ist ja sehr ungenau, weil man keine Referenz-LEDs hat, sondern die Augen, Nase, Mund erkennen muss. Und dementsprechend streuen die Daten halt stark. Und dieses Rauschen, was da dahinter liegt, das filtern die meines Wissens nach über so einen Beschleunigungsfilter raus. Dass die halt sagen, diese Beschleunigung, die wir jetzt gerade anhand des Bildes theoretisch ermittelt haben, ist unwahrscheinlich, weil das vermutlich nicht aufgetreten ist.
Okay, danke. Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Vielleicht kann man da ja was lernen.
Ja, okay.
So, noch jemand? Ja?
Das weiß noch keiner. Also kurzzeitige Auswirkungen sind, man fokussiert ja fern, obwohl man die Augen auf nah richtet. Das kann natürlich zu Kopfschmerzen führen und auch für so ähnliche Effekte, die man hat, wenn man, also mit der Sicht, das ist eigentlich Eye Strain im Wesentlichen, also Belastung der Augen. Das ist ähnlich wie wenn man lange in den Fernseher schaut, das Ding flimmert zum Beispiel, bloß ein bisschen intensiver irgendwie. Was ich gemerkt habe, ist, dass wenn die Algorithmen noch nicht perfekt sind, man so wie Sehkrankheit bekommt, sowohl vorher als auch nachher. Ja, weil das Bild nicht immer zu dem passt, was man im Ohr misst. Was Langzeitauswirkungen sind durch diesen seltsamen Fokus, den man macht, kann ich nicht sagen. Das regeneriert sich immer nach einer Weile wieder ganz gut, aber... Also es ist so, wie wenn man lange schielt, dann kriegt man auch irgendwie ein komisches Gefühl im Auge. Wenn man das wieder weglimmt, dann fühlt sich erstmal eine Weile komisch an und das regeneriert sich dann wieder. Es ist halt immer, wenn man die Augen so benutzt, wie sie nicht normalerweise im entspannten Zustand irgendwie im Mittel- und Fernfeld irgendwie benutzt werden, dann gibt es eine Anstrengung und das sollte man nicht überziehen. Aber ich muss sagen, ich habe das Ding auch noch nicht lange benutzt am Stück. Ich spiele ja meistens mit dem Ding in der Hand rum und gucke, ob die Punkte stimmen. Also mehr als 10 Minuten am Stück, glaube ich, hatte ich die noch nicht auf. Also 2-3 Stunden gehen. Wenn übel wird. Das ist das größte Problem. Das ist eine ähnliche Frage wie, was passiert, wenn man lange vorm Fernseher sitzt? Ach so, was ich dazu noch sagen kann, ist im Moment, das hatte ich am Anfang schon kurz, ist die Optik noch schlecht. Also man hat ganz normale Konvexlinsen vor einem ungebogenen Display, das heißt, der Abstand von Auge zu Display ändert sich, je nachdem, wie man das Auge dreht. Und damit hat man nur in der Mitte einen sehr kleinen Bereich, der wirklich scharf ist und am Rand wird es sehr schnell unscharf und die chromatische Aberration von der Linse, also die Verschiebung der unterschiedlichen Farben durch die Lichtbrechung, wird ein bisschen groß. Die versuchen da in Software gegenzurechnen, aber das macht es natürlich schwer, dieses Bild zu sehen, wenn es immer so ein bisschen unscharf an den Kanten wird oder solche Sachen. Aber das wird sich in der Zukunft verbessern, stückweise. Ganz beheben lassen, werden wir sehen.
Ist es eine Meldung hinten? Magst du es einfach sagen und du wiederholst die Frage? Ist, glaube ich, einfacher als wenn schon darin.
Es gibt ja eine Zusammenarbeit von, ich glaube, Frankfurt und Oculus, das war auch, wo man sein Klausel-Handy in so einer Art wo auch Linsen davor sind. Könnt ihr euch vorstellen, dass es so ist, dass die Oculus nicht selber ihr Display benutzt, sondern man da einfach ein Handy reinlegt.
Also ich stelle mir vor, dass das, was Samsung da gemacht hat, das hatte ich auch auf der ersten Folie rauf und das ist dann ganz schnell verschwunden, weil die Dinger die Position nicht messen. Und damit kann man immer, wenn man den Kopf still hält und so rumguckt, einen relativ guten Effekt erzielen, aber sobald man irgendwie so macht oder irgendwas anguckt, was in der Nähe ist, brechen die sofort zusammen. Also das ist, da muss dann das Telefon irgendwie noch selber über Kameras, die nach außen zeigen, den Ort bestimmen können, bevor das gut funktioniert. Ich glaube aber, dass, wenn Leute sowas kaufen, sich das auch fortentwickeln wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles sich dahin entwickelt, weil wenn man ein komplettes Telefon vor der Nase hat, hat man immer dieses Riesengewicht da drauf, was eigentlich gar nicht nötig ist. Also wenn ich gute Virtual Reality machen will, dann will ich eigentlich immer die beste Rechenleistung benutzen, die ich gerade kann. Und damit will ich immer eine Grafikkarte haben, die irgendwo weit weg ist möglichst und nicht irgendwie in der Nähe meiner Nase. Und damit denke ich, ist ein Bug für beides da irgendwie. Aber wie sich das entwickelt wird, wird man sehen.
Gut, dann würde ich sagen, wir beenden das jetzt, damit wir noch Zeit haben, den nächsten zu verkabeln. Okay. Danke nochmal. Danach kommt Multicopter, wer da bleiben möchte. Danke.